Willkommen zu einem weiteren Podcast. Hat ein bisschen gedauert, den vorzubereiten, weil er ein bisschen umfangreicher ist und weil man viel lesen musste. Aber jetzt geht's los. Und zwar geht es um das Buch Verfassende Urteile von Sabine Müller-Mall. Das fand ich insofern interessant, als ich es damals ausgesucht habe, weil es um die Frage geht, inwieweit Verfassungen geändert werden oder verändert werden durch Urteile, also wie das sozusagen diese Kombination zwischen einer Verfassung und den Urteilen. Und die These des Buches ist letztendlich, dass Urteile Verfassungen vertiefen, erweitern oder sogar verändern können. Und das ist insofern interessant, weil es natürlich eine ganze Menge Fälle gibt, bei denen genau das momentan diskutiert wird in der Gesellschaft. Ich nehme mal nur die Frage des Bürgergeldes, ne, wie, also dem Mindestlohn und soziale Grundsicherung. Das war ein Verfassungsgerichtsurteil und natürlich auch so Fragen wie Klimapolitik und andere Dinge sind momentan sehr stark auch Thema von Verfassungsgerichten. Und das ist insofern interessant. Und die These von der Autorin ist letztendlich, dass weil diese Verbindung zwischen Urteilen und Verfassungen prinzipiell existiert, sie auch gesellschaftlich deutlich stärker diskutiert werden sollten, beziehungsweise deutlich stärker beobachtet werden sollten, weil das letztendlich ein weiteres Verständnis von politischem Wirken ermöglicht. Ja, im Urteil stehen sich eigentlich zwei Dinge immer gegenüber. Und zwar ist das zum einen mal ein Einzelfall, also irgendwie eine einzelne Anfrage. Und dann die Verallgemeinerung, die stehen sich gegenüber. Das muss einem sich eigentlich im Prinzip immer klar machen, dass man bei der Urteilsfindung berücksichtigt, wie passt der Fall auf die Verallgemeinerung. Und natürlich wirkt dieser Prozess eben zurück auf die Verfassung. Und dabei ist der Verfassungsgeber, also in unserer Gesellschaft dann in Anführungsstrichen das Volk, ja, also die verfassungsgebende Macht letztendlich, der Souverän, ist an dieser Verfeinerung oder dieser Kombination zwischen dem Einzelfall und der Verallgemeinerung eben nicht beteiligt. Und das ist im Prinzip so eine Art Konflikt, ja, weil wenn sozusagen Urteile auf die Verfassung zurückwirken können und die Verfassung damit dann ja eventuell verändert wird, und der Souverän, also der quasi die Verfassung erst gibt, aber gar nicht berücksichtigt wird, dann ist es ein Problem. Ja, letztendlich ist das also ein Problem insofern, als dann es Legitimationsfragen gibt. Also inwieweit ist es legitim, dass ein Urteil die Verfassung verändert und oder ist es prinzipiell eher abzulehnen? Ja, also und der Mechanismus, den man sich letztendlich hier wählt für diese Legitimation, ist folgendes: Man gibt dem mäßigen Urteilen eine bestimmte Form. Ja, letztendlich autorisiert der Verfassungsgeber ein Verfahren. Also wir einigen uns sozusagen darauf, es gibt ein Verfassungsgericht, da werden Richter auf eine bestimmte Weise bestimmt und gewählt in dieses Amt. Dann ist dieses Urteil, diese Urteilsfindung hat einer bestimmten Form zu genügen. Und wenn Urteile auf die Weise zustande kommen, dann ist das schon ein, ja, wie ich sagen, eine Legitimation des Urteils. Und das ist insofern interessant, weil es gar nicht mehr so sehr um den Inhalt geht. Es geht also nicht darum, dass der Inhalt vom Verfassungsgeber autorisiert wird, sondern die Form. Und das ist natürlich schwierig. Ja, und es wird gesellschaftlich auch noch schwieriger, weil es jetzt folgenden Aspekt gibt. Verfassungen stehen ja mittlerweile miteinander in Konkurrenz. Also ein einfaches Beispiel ist das europäische Recht und das Landesrecht jeweils oder das Recht der einzelnen Staaten. Und es gibt quasi Überlappungen, ne? Es gibt also Verfassungen des Europäischen Gerichtshofes, also da wird der Europäische Gerichtshof als Kontrolleur sozusagen eingesetzt. Dann gibt es die einzelnen Verfassungsgerichte in den einzelnen Staaten. Und das macht natürlich unter Umständen nochmal zusätzlich Konflikte, weil sich hier Rechtssysteme überlappen und unter Umständen auch widersprechen. Und da seid ihr dann die Frage, wo kommt denn dann eigentlich Legitimation her? Ja, also in dem Moment, in dem wir Teil der EU sind, geben wir quasi einen Teil der Entscheidungsgewalt an die EU ab. Und es gibt natürlich noch viel größere Beispiele, also beispielsweise ein anderes Teil, für wo das gar nicht so ein richtiger Rechtsrahmen ist, ist die Welthandelsorganisation, die WTO, bei denen sozusagen Spielregeln und rechtliche Rahmenbedingungen definiert werden auf globaler Ebene. Und das ist natürlich, sage ich mal, nochmal deutlich komplexer, weil dann sehr viele Staaten davon betroffen sind. Nun könnte man aus der These, dass Verfassungen durch Urteile verändert werden, ja den Schluss ziehen, dass dann eigentlich das ein Fehler der Verfassung war. Also in dem Moment, in dem etwas genauer formuliert wird, ist es letztendlich dann, bedeutet das ja, dass das vorher nicht genau genug formuliert war. Und das ist natürlich eine Annahme und dann auch natürlich ein Streitobjekt. Damit kann man natürlich auch letztendlich Legitimation von Verfassung auch in Zweifel ziehen, indem man sagt, naja, also eigentlich müssten wir die Verfassung umändern, abschaffen, durch etwas anderes ersetzen. Und die Autorin verneint es. Also sie sagt, nein, nein, es folgt eben nicht daraus, dass sich dadurch, dass sich Verfassungen verändern und verändern können durch Urteile, dass dann die Verfassung an sich schon fehlerhaft war, weil es quasi ein Grundprozess ist, dass eben ein Urteil immer, egal ob auf eine Verfassung oder auf ein einzelnes Gesetz, quasi verfeinernd wirkt. Und das ist eigentlich nur ein Ausdruck von Rückkopplung und notwendiger Rückkopplung, begründet die Autorin. Und ist also quasi ein Zeichen eines funktionierenden Systems. Diese Rückkopplung muss es geben, also ein Urteil, was Rechtsnormen anwendet, verfeinert, vertieft oder sogar verändert im Sinne von einer Grundhaltung, die sich verändert, ist Teil des Systems und ist eben nicht etwas, was man ablehnen muss, weil eben sich quasi, das ist so ein Bild, was ich auch schon an anderen Stellen benutzt habe, es so eine Art Rückkopplung gibt. Ja? Dass im Prinzip die Welt oder der Einzelfall, ja, der wirkt auf die Verfassung, dann verpasst sich diese Verfassung an die Bedingungen der Welt an oder definiert sie genauer. Und das Urteil ist quasi das Instrument, was dann nachher hinterher quasi nachsteuert und sagt, okay, die Verfassung muss sich hier an der Stelle, ist jetzt hier verfeinert oder verklart. Wann gelten nun eigentlich Verfassungen? Und welche Effekte können es geben, um diese Rückkopplung tatsächlich sichtbar zu machen? Also das eine ist sicher Ausdifferenzierung. Das heißt, dass im Prinzip eine Rechtsfrage, ein Einzelfall oder auch ein Einzelgesetz vor das Verfassungsgericht kommt. Das Verfassungsgericht erklärt dann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann letztendlich damit dann genauer klar ist, wie die Verfassung letztendlich zu interpretieren ist. Das ist also der erste Fall, das ist die Ausdifferenzierung. Und dazu gibt es einen Vortrag von mir oder einen Text, glaube ich, weiß gar nicht, wo es um den radikalen Erlass geht und wie der sich verändert hat durch die Urteilsgebung des Verfassungsgerichtes. Und das ist ein Beispiel dafür, wie das letztendlich ausdifferenziert wird. Ein zweiter Effekt, der da sein kann, ist, wenn also sozusagen Urteil auf Verfassung trifft und sich damit etwas verändert, ist, dass es Expansion gibt. Das heißt also, der Geltungsbereich oder aber auch durch die Erklärung klarer gemacht wird, ja, das gilt auch für dieses Thema. Und das ist quasi Expansion und das ist natürlich auch ein manchmal schwieriges Thema, weil nämlich die Expansion dann plötzlich die Frage aufwirft, ja, hat die Originalverfassung denn auch sozusagen die Macht, dieses Thema mit einzubeziehen auf die, dieses Thema quasi, also bezieht sich das quasi auf die Verfassung, ja oder nein? Und es ist ein interessanter Punkt, weil beispielsweise bei der Mindestlohn- und Grundsicherungsdiskussion eben Leute durchaus sagen, Moment mal, die Argumentation, dass man die Würde des Menschen sichern muss, das dann auch auf eine soziale Grundsicherung auszuweiten, ist natürlich schon ein bisschen heftig. Da ist das noch im Sinne einer Verfassung, ja oder nein? Diesen Streit gibt es letztendlich. Und was sagt letztendlich diese beiden Effekte, also Ausdifferenzierung und Expansion, insbesondere Expansion natürlich letztendlich herbeiführen, ist, dass es immer weniger Raum gibt, Entscheidungen nicht verfassungsmäßig zu überprüfen. Und das sieht man in den letzten Jahren auch, dass letztendlich sehr viele politische Entscheidungen immer wieder letztendlich dann vor das Verfassungsgericht kommen, ja, weil Oppositionen sagen, Moment mal, also diese Gesetzesänderung ist nicht verfassungskonform, das möchte ich doch durch das Verfassungsgericht überprüfen lassen. Und und damit ist es letztendlich so, dass sich Regeln immer komplexer würden und Regeln sich auch verdichten. Sie beziehen sich aufeinander, es wird quasi ein Geflecht erzeugt. Und wenn man dann neben den einzelstaatlichen Verfassungen dann auch noch Effekte durch, Überlagerung von Rechtsräumen, wie beispielsweise in der EU, wenn man das also quasi auch noch mit einbezieht, dann wird es natürlich super kompliziert, weil damit eigentlich der politische Handlungsspielraum immer weiter eingeengt wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, das ist ein Fehler im System und da muss man natürlich auch, das ist eine Frage der Balance letztendlich, ist es gut, jede politische Entscheidung durch das Verfassungsgericht überprüfen zu lassen? Naja, es ist eine schwere Frage, weil natürlich hat jeder das Recht und es darf auch nicht beschränkt werden, das Recht, genau solche Fragen zu stellen, weil ansonsten ist letztendlich die Universalität von Verfassungen, also dass quasi es sowas wie eine Hierarchie gibt, letztendlich für eine Hierarchie von Recht und dass eben die Verfassung die höchste Stufe dieser normativen Hierarchie letztendlich hergibt, ist sonst natürlich gefährdet. Und diese Akzeptanz einer Hierarchie von Recht, ist eine der wesentlichen Legitimationsformen von Verfassung. Also die Gesellschaft oder der Verfassungsgeber einigt sich genau darauf zu sagen, lass uns mal alle unsere Gesetze, die wir als Einzelfälle oder wo wir letztendlich auf bestimmte Rechtsbereiche eingehen, daraufhin überprüfen, dass sie einer uns selbst gegebenen Verfassung genügen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieses Gesetz eben nicht okay, weil die Hierarchie eben sagt, dass die Verfassung die oberste Stufe letztendlich von Rechtsgebung sein muss. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Legitimation. So funktioniert quasi dann überhaupt eine Verfassung, sonst hätte man keine. Und das zweite Element, was ich auch nochmal, ist dieses Element von Freiwilligkeit, will sagen, der Verfassungsgeber, also der Souverän oder der Staat, ist sich immer bewusst, dass man sich freiwillig unter diese Verfassung quasi stellen muss. Ja, und das ist eine große Dynamik. Das sieht man jetzt gerade auch in der politischen Auseinandersetzung, dass genau diese Freiwilligkeit natürlich manchmal in Zweifel gezogen wird. Seitens von Extremen, wie beispielsweise jetzt irgendwie der AfD oder sowas, aber eben auch in der allgemeinen Debatte, gibt es da durchaus grundsätzlich verschiedene Sichtweisen, also was sozusagen, wie weit Verfassung in das Einzelleben eingreifen will und ob das dann noch freiwillig ist oder dass das Zwang ist. Ne? Und das macht natürlich Probleme, aber letztendlich ist klar, eine Verfassung kann nur funktionieren, wenn es diese grundsätzliche Freiwilligkeit und diese Akzeptanz einer Hierarchie von Recht eben gibt. Ansonsten funktioniert das Rechtssystem eigentlich nicht und dann kann man sich die Verfassung eigentlich auch schenken. So, nun muss man natürlich sagen, also wir haben gesagt, ein Urteil bringt quasi einen Einzelfall, also einen Sachverhalt in Verbindung mit einer Norm und sagt dann, wenn ich diese Norm benutze und sie auf diesen Einzelfall anwende, welche Schlussfolgerungen gibt es daraus? Und der juristische Apparat repräsentiert hier sozusagen das Volk und funktioniert nur dann, wenn die Gesellschaft diesen Apparat legitimiert. Nochmal eingangs, was ich gesagt habe, ist ja, bei so Verfassungen, da kann man eben nicht eigentlich jedes einzelne Urteil durch den Souverän legitimieren lassen. Das wäre schwierig. Ich meine, Es gibt ein paar Dinge, also es gibt ein paar Staatsversuche, wo das funktioniert oder wo das traditionell eingeführt wird. Man denke an die Schweiz und die jeweiligen Volksabstimmungen dazu. Ist aber ein enger Rahmen. Es ist also nicht so, dass da der Souverän plötzlich sagen könnte, ah, ich löse jetzt hier die Verfassung auf. Aber es gibt ihm nochmal mehr Mitspracherecht. Aber letztendlich, wie eingangs ja gesagt, die Legitimation kommt aus dem Verfahren und nicht aus dem Inhalt. Wenn man den Inhalt, wenn man den jedes Mal einzeln gesellschaftlich diskutieren wollte und das nicht delegieren könnte an sowas wie ein Verfassungsgericht, dann wäre das echt schwierig. Und ein Ziel dieser Mechanik, die man da letztendlich etabliert, also sozusagen der Form, ja, Form anders als Inhalt, ist halt, dass man sich versucht, so eine Mechanik zu bauen, die Subjektivität, also sozusagen Willkür des Urteilenden, letztendlich zu entfernen. Also nicht, dass die Verfassungsrichter völlig uneingeschränkt nach eigenem Gusto handeln können. Das Verfahren zwingt sie eben dazu, das so weit wie möglich zu vermeiden. Ja, und Objektivität ist da ein wesentliches Thema. Ja, es ist ja immer die Frage, wie objektiv ist der Richter? Das ist im allgemeinen Rechtsleben ja sehr häufig so. Sage ich mal so, die Parteien vor einem Gericht stellen häufig Anträge und sagen, oh, naja, also da ist der Richter nicht neutral oder da hat er, da ist die Urteilsfindung eben nicht basiert auf einem objektiven Matchen zwischen der Norm und dem Einzelfall, sondern eben ist irgendwie subjektiv. Das ist sehr häufig, aber wie gesagt, dieses Verfahren, die Mechanik, die mit der Rechtsfindung abläuft, versucht eben Objektivität herzustellen. Und letztendlich geht es in entscheidend darum, dass das eigentlich öffentlich ist. Und da fangen wir wieder mal diese Anfangsthese an, die Autorin da geäußert hat, dass man eben sagt, naja, also wenn Verfassungen durch Urteile verändert werden, dann muss die Gesellschaft quasi öffentlich auch diese Urteile im Blick haben und sie anschauen. Ja, im Verfassungsgericht, jeder beispielsweise kann nachlesen, jedes Urteil, was die Verfassungsgerichte getroffen haben letztendlich. Das ist manchmal nicht ganz einfach zu lesen, sage ich mal so, und ohne eine bestimmte juristische Vorbildung ist das eigentlich ist sehr schwer. Das ist natürlich zum einen der Materie geschuldet und zum anderen natürlich auch der Tatsache, dass nicht jeder Jurist sein kann. Aber prinzipiell muss eben diese Öffentlichkeit gewahrt werden, weil das eins der wichtigen Elemente ist, um Objektivität quasi zu überprüfen und zu gucken, aha, was haben denn die Richter dort angewendet? Und da gibt es also ganz eine feste Form. Jetzt, um Urteile so ein bisschen zu typisieren, gibt es also dann eigentlich drei Kategorien, die das Buch vorschlägt. Und das eine ist ein Leistungsurteil, will sagen, einer der Parteien, ja, die geklagt haben und also vor das Gericht gegangen sind, werden zu einer Leistung verpflichtet, Schadensersätze oder sonst irgendwas. Dann gibt es sogenannte Feststellungsurteile. Da wird also eine Aussage zu einem Rechtsverhältnis gemacht. Also das ist erlaubt, diese Entscheidung ist erlaubt gewesen oder aber eben nicht. Und dann die dritte Form ist das Gestaltungsurteil. Und da wird quasi ein Rechtsverhältnis gestaltet. Also wer hat welche Autorität oder es wird geklärt, ja, hier Zuständigkeit, ja oder nein oder ähnliche Geschichten. Und je nachdem, welchen Typ man hat, wird dann das Urteil auch entsprechend formuliert. Und die Grundfrage ist immer, was ist der Fall, über den entschieden wird? Ne? Und dazu gibt es ein festes Verfahren. Man guckt sich halt den Sachverhalt an, sucht nach Normen, die auf diesen Sachverhalt passen. Und da gibt es natürlich ein Problem. Manchmal ist es ein einfacher Bezug, also Eigentumsdelikte oder ähnliches, oder aber es gibt keinen direkten Bezug zwischen dem Sachverhalt und dem Rechtsbezug. Und dann ist es schwierig, aber diesen Bezug zu finden, ist eine Grundvoraussetzung für ein Urteil. Also man muss sich sozusagen überlegen, wenn es keine direkte Norm gibt, also ich sage mal so beispielsweise, ist relativ komplex, aber so ein Cum-Ex-Fall, bei dem eben gesagt wird, ja, haben jetzt die Steuerbehörden diese ultraschnelle Rückzahlung von Kapitalsteuern oder Vorträgen da, sag ich mal so, jetzt erlaubt, ja oder nein, dann gibt es vielleicht, also das ist kein, es ist kein direkter Bezug möglich und dann eben muss versucht werden, einen Bezug zu finden zwischen einer existierenden Norm und eben diesem jeweiligen Sachverhalt, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Und wenn man sich das so mal vorstellt, gibt es also eben einen Sachverhalt. Der Sachverhalt wird übersetzt in einen Fall. Dieser Fall wird dann bezogen auf eine Norm oder einen normativen Maßstab. Und daraus ergibt sich dann letztendlich das Urteil. Nun ist es aber schwierig, weil nämlich so einen normativen Maßstab, den gibt es nicht immer. Also es gibt sozusagen keine Kategorie, wo man sagt, das ist noch richtig und das ist jetzt nicht richtig. Und deswegen gibt es bei Urteilen dann häufig sogenannte Näherungslösungen oder Oszillationen. Das heißt, man spielt den Fall durch im Zuge der Urteilsfindung und versucht quasi verschiedene Ansätze zu finden, verschiedene Normen auch zu benutzen und zu gucken, könnte das letztendlich gelten. Und jetzt könnte man natürlich kritisch dazu sagen, naja, also das ist eigentlich schwierig. Und um das ein bisschen zu strukturieren, gibt es die sogenannte Subsumption. Das ist ein Verfahren zur Herstellung dieses Bezugs. Und man sagt eben, man gibt eben letztendlich eine These. Und zwar, also es gibt sozusagen eine feste Mechanik. Man sagt als erstes, ich habe eine Hypothese. Ein Auto könnte eine Sache gemäß einem bestimmten Paragraphen sein. Hier Paragraph 90 BGB ist ein Beispiel aus Wikipedia, aber kann man also da nochmal nachlesen. Und im Paragraph 90 werden körperliche Gegenstände definiert oder wird gesagt, eine Sache gemäß des Autos hier ist tatsächlich ein körperlicher Gegenstand. Und dann könnte man sagen, naja, also ein Auto ist ja ein körperlicher Gegenstand und somit ist Auto A auch eine Sache. Ne? Das ist ein einfacher Logiksatz, der sagt, wenn A gleich B und B gleich C, dann ist A gleich C. Ja, das ist quasi die philosophische Logik dahinter. Das nennt sich Subsumption in der Juristerei. Und eben diese Suche nach diesen Beziehungen, worauf könnte sich der Paragraph beziehen, ist halt unter Umständen das, was bei problematischen Findungen, also wenn es keinen direkten Rechtsbezug zwischen dem Sachverhalt und der Norm gibt, dann eben eine mögliche Technik sein, um genau das zu lösen. Das ist natürlich Interpretation. Und Interpretation bedeutet letztendlich, dass man natürlich immer dieses Element der Subjektivität da drin hat, weil ja, der eine interpretiert es so, der andere interpretiert es so. Und wie gesagt, eins der Dinge, die dann versucht, dieser Subjektivität entgegenzuwirken, ist die Allgemeinheit, dass die Allgemeinheit letztendlich diesem Urteil zustimmen würde. Also die Urteilsbegründung und auch die schriftliche Urteilsbegründung kann halt nachgelesen werden und dann kann dieses Urteil selbst quasi damit kritisiert werden. Das kann also die Öffentlichkeit kann sich das durchlesen und kann sagen, naja, also eigentlich würde ich mal sagen, das stimmt nicht. Oder ne, ein anderer Jurist könnte das sagen. Und es gibt es auch tatsächlich oft. Ja, also es gibt Streitfragen dazu, wie das letztendlich begründet wird. Aber man einigt sich quasi darauf, dass dieses Verfahren, diese Öffentlichkeit schon dem Urteil letztendlich so etwas von der Subjektivität, von der notwendigen Subjektivität, die einfach durch diese Interpretation entsteht, quasi genommen wird. Und deswegen gibt es auch immer den Satz im Namen des Volkes, weil nämlich genau damit gesagt wird, naja, also liebes Volk, wenn ihr nicht einig seid, dann schaut euch doch nochmal das genauer an. Und sowas, also diese Art von Rechtsgültigkeit funktioniert natürlich nur, wenn man eine Annahme trifft. Und diese Annahme ist, dass es sowas wie einen Gemeinsinn gibt. Also dass man sich eben auf bestimmte Aspekte, gemeinsame Aspekte einigen kann. Und das ist eine Herausforderung, das ist also heute auch gesellschaftlich eine Herausforderung, weil in der Zeit, in der wir momentan erleben, ist dieses Thema der Polarisierung schon relativ wesentlich. Und da kann man sich schon die Frage stellen, gibt es eigentlich noch eine gemeinsame Sicht auf diese Urteile oder ist es eben nicht so? Und das ist ein schwieriges Problem, was man auch nicht abschließend irgendwie beantworten kann hier an der Stelle. Aber es ist eine Grundvoraussetzung. Also man muss sozusagen beim Beurteilen von Rechtsvorgängen immer darauf aus sein zu sagen, naja, also könnte es diesen Konsens, diese öffentliche Aussage des im Namen des Volkes, ist die einigermaßen tragbar? Und das ist natürlich nie eine 100%-Frage, sondern aber grundsätzlich. Und dann die zweite Frage natürlich zu sagen, naja, ist das noch im Sinne des sogenannten Gemeinsinnes? Also kann man überhaupt eine allgemeine, Aussage treffen für ein gesamtes Volk? Wie sieht das letztendlich aus? Und das geht halt nur über Reflexion und über Öffentlichkeit und eben, so die Autorin, darüber, dass sich tatsächlich das Verfassungsgericht quasi in seinen Urteilen gegenüber der Öffentlichkeit erklärt und das nicht in irgendwelchen geheimen Raum machen. Ja, als Fazit des Buches letztendlich könnte man sagen, ja, also es muss diese Rückwirkung zwischen Urteilen und Verfassungen geben. Die Herausforderung, dass eben den Rechtsraum immer weiter differenziert und auch erweitert, ne? Das ist also diese Frage der Differenzierung und der Expansion, das ist der Preis, den man sich mit diesem System letztendlich kauft, was aber bedeutet, dass sozusagen rechtliche Urteile immer mehr in den Vordergrund stehen und das immer mehr sozusagen entschieden ist. Man muss auch dann allerdings dem Recht zubilligen, dass sich im Zuge von Anpassungen Dinge verändern. Also ein Beispiel gibt es tatsächlich dazu. Das ist tatsächlich der Radikalenerlass, da könnte man das also nachlesen. Da gibt es ja mehrere Urteile dazu. Am Anfang hat man eben gesagt, ja, der Staat hat prinzipiell das Recht, sich, bei der Auswahl von im öffentlichen Dienst arbeitenden Personen darauf zu berufen, dass die also verfassungskonform sind. Und in einem späteren Urteil haben sie gesagt, naja, aber letztendlich kann der Staat nicht zweifelsfrei nachweisen, jedenfalls in Einzelfällen nicht zweifelsfrei frei nachweisen, wo denn die Schwelle für Verfassungsfeindlichkeit tatsächlich liegt. Und das macht dann letztendlich ist notwendig, dass jeder einzelne Fall geprüft wird. Und damit hat sich dann mittelfristig ja, der radikalen Erlass dann irgendwann mal erledigt und ist sozusagen wieder aus der Welt verschwunden. Ja, das ist letztendlich so ein Beispiel von dieser Interaktion. Verfassung und Urteil gestalten zum einen Recht, aber gehen dann natürlich auch in dieses Spannungsfeld der Politik. Mit anderen Worten, der Entscheidungsbereich der Politik muss sich immer auf die Verfassung beziehen. Ne, da ist es diese Hierarchie der Normen. Politik erzeugt letztendlich im Parlament Gesetze. Gesetze sind aber auch gleichzeitig in der Hierarchie, in der normativen Hierarchie, unterhalb der Verfassung anzusiedeln. Und damit muss die Politik sich immer wieder mit dieser Hierarchie auseinandersetzen. Und letztendlich verbindet eine Verfassung immer wieder damit, und das ist letztendlich hier sozusagen mein Schlussfazit, oder der Schlussfazit des Buches, ich berichte das ja hier nur so mehr oder weniger, verbindet letztendlich Recht und Politik miteinander. Und das ist letztendlich deswegen auch wichtig. Und dass ein Urteil auf eine Verfassung wirkt, ist auch genau Ausdruck dieser Auswirkung, also dieser Verbindung zwischen Politik und Recht. Das Urteil bindet im Prinzip Hierarchie und, sag ich mal, politische Willensbegebung aufeinander ab. Ja, soweit so komplex. Ich sag mal so, das Buch war interessant zu lesen, aber auch nicht ganz einfach, sag ich mal so. Aber ich finde also diese Frage, wie sich Verfassung und Urteil letztendlich zueinander bewegen und zueinander stehen, sehr wichtig, insbesondere momentan. Ich gehe mal nur auf die Frage ein, muss man die AfD jetzt verbieten, ja oder nein? Wie hat der Verfassungsgeber damals, als die Gesetze oder als es die Verfassung geschrieben wurde, die Regeln zum Parteienverbot gemeint? Und da gibt es ja auch schon Urteile drüber. Und insofern ist das zum Beispiel mal ein interessanter Aspekt, um sich das genau anzugucken. Da habe ich also auch schon mal einen Text zugeschrieben. Aber das ist natürlich durchaus eine spannende Frage. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. War ein bisschen trocken, aber hoffentlich einigermaßen so zusammengefasst, dass man es sich gut anhören kann. Also bis dann. Ciao, ciao. Und natürlich gibt es die Referenz aufs Buch, wie immer, dann auch in den, wie man das so bei modernen Podcasts sagt, in den Shownotes. Also ich veröffentliche das da auf der Seite. Ja, bis dann.